Freunde, es ist soweit. Ich weiß gar nicht, ob ihr es merkt, aber meine Hand zittert. Ab heute könnt ihr Tickets für meine Show kaufen und wir werden einen gemeinsamen Abend verbringen, der spannend wird. Der wird bestimmt auch lustig. Es gibt Special Guests und jede Menge spannendes Programm. Ich freue mich schon so sehr auf alle von euch, die ich da kennenlernen werde. Seid auf jeden Fall schnell, die Karten sind limitiert und wir sehen uns dann. Ich freue mich drauf. Ah, check den ersten Link in der Beschreibung. Ihr müsst ja auch wissen, wie ihr zu den Karten kommt. Erster Link in der Beschreibung, da findet ihr die Karten.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Freunde, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können wegen diesem Fall. Und das ist mir wirklich schon lange nicht mehr passiert. Mir wurde berichtet, dass ich im Schlaf geschrien, gesprochen, mich gewehrt, geweigert und getreten habe. Einfach die ganze Palette. Ich denke, der ein oder andere von euch wird am Ende dieses Falls sehr gut nachvollziehen können, warum es mir so ergangen ist. Aber irgendwas ist da gerade im Busch. Meint ihr, ich konsumiere zu viel True Crime? Das kann es nicht sein, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie stehen die Sterne gerade komisch, denn ich hatte heute dann den absoluten Katastrophentag. Ich habe mein Müsli umgekippt, danach habe ich in mein Glätteisen gepackt und dann ist mir aufgefallen, dass da noch eine fette Steuererklärung auf mich wartet, die ich schön vor mir hingeschoben habe. Dann habe ich erstmal den ganzen Tag am Laptop verbracht, dann habe ich mir den Fuß umgeknickt, bin hier ins Studio gekommen und habe gerade eben auch noch einen Parkzettel kassiert. Leute, es gibt so Tage und ich sag's euch, wie es ist, wenn ich jetzt nicht gerade drüber lachen würde, dann würde ich weinen, dann würde ich richtig bitterlich weinen, aber das ist keine Option, denn ich freue mich total, jetzt endlich hier zu sitzen und euch von dem heutigen Fall berichten zu können. Und ich sag's so oft, aber es ist trotzdem nicht oft genug, ihr seid wirklich mein Lichtblick. Diese ein, zwei Mal in der Woche, die wir hier zusammensitzen, die geben mir so, so viel. Und um mich ein bisschen bei euch zu bedanken, ist es Zeit, den Kommentar der Woche wieder ins Leben zu rufen. Manche von euch werden sich noch daran erinnern. Ich habe früher immer einen besonders lustigen oder bewegenden oder auch traurigen Kommentar von euch vorgelesen. Und wir haben letztes Mal über den Butterfly-Effekt gesprochen. Also darüber, wie es ist, wenn eine einzelne Kleinigkeit den ganzen Lauf eines Lebens verändern kann. Und ich habe so einen schönen Kommentar dazu gelesen. Den lese ich euch vor. Und zwar schreibt 321 Smile meine Butterfly-Effekt-Story. Nachdem ich spät vom Billard mit Freunden nach Hause kam, ging ich mit meinem Hund nochmal Gassi. Eigentlich war ich schon total knülle und wäre nur eine kleine Runde um den Block gelaufen. Aber das Wetter war schön und ich liebte es schon immer, nachts draußen herumzulaufen. Also leinte ich meinen Hund ab und ging eine längere Runde. Mein Hund rannte plötzlich los und fing wie verrückt an, sich zu freuen. Er reagierte nicht mehr auf meine Rufe. Ich rannte hinterher und sah schnell, dass er sich gerade eine große Portion Streicheleinheit von einem fremden Mann abholte. Ich entschuldigte mich und irgendwie kamen wir ins Gespräch. Wir saßen auf der Mauer, tranken ein paar Mixbier, die hat er mir angeboten, rauchten fast zwei Schachteln Zigaretten und zack, war es früh um 6. Wir haben über 6 Stunden miteinander geredet und ich fand es toll. Danach flitzte ich nach Hause, weil ich extrem pinkeln musste. Er hatte mir angeboten, bei ihm zu gehen, aber wer geht schon in die Wohnung eines Wildfremden? So lernte ich den Mann für mich und den Vater für meine Kinder kennen. Ich fand diese Geschichte so süß und so berührend. Da kann mir keiner erklären, dass er nicht einen Hauch Schicksal mit drin gesteckt hat, dass sie an dem Tag die größere Runde gelaufen ist und ihr Hund sofort mit diesem Wildfremden gematcht hat. Irgendwie muss es doch so sein, oder? Ich freue mich jetzt schon auf den Kommentar für nächste Woche. Also lasst all eure Gedanken gerne hier. Jetzt starten wir in das heutige Video und ich bin gespannt, ob euch heute Nacht auch Albträume besuchen. Ich hoffe nicht. Zu Beginn unserer Geschichte befinden wir uns in der Hansestadt Bremen. Für alle, die es nicht kennen, Bremen liegt im Norden von Deutschland an dem Fluss Weser. Die Stadt ist bekannt für die Schlachte. Das ist eine Uferpromenade. Da kann man was trinken oder essen gehen oder einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen. Dann gibt es in Bremen Bonbons und eine Bonbon-Manufaktur, das berühmte Becksbier und vieles mehr. Die Bremer Stadtmusikanten. Ich glaube, das ist was, das wir alle kennen. Als ich noch ganz, ganz jung war, damals, habe ich mich mal in Bremen verliebt. Aber das ist eine andere Geschichte. Durch die Weser ist und war die Stadt besonders stark durch Seefahrt und Handel geprägt. Und so waren schon früher hier viele Händler anzutreffen. Für uns geht's jetzt ins 19. Jahrhundert, also in eine Zeit, in der Frauen noch lange Kleider und Hauben und Männer Hüte tragen. Eine Zeit, in der es keine Fernseher, keine Telefone und kein Internet gibt. Eine Zeit, die man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann. Stellt euch den Trubel am Hafen vor, wenn die großen und kleinen Schiffe einlaufen und neue Waren aus unbekannten und fernen Ländern mitbringen. Das war damals das absolute Highlight. Das war das Spannendste, was es gibt, denn woher sollte man sonst von diesen fernen Ländern erfahren, wenn nicht von einem Seemann? Denkt an einen Marktplatz, der von großen Gebäuden umringt ist und an größere und kleinere Straßen, in denen einige der Bremer in ihren Häusern und Zimmern wohnen. Stellt euch eine dieser Bremerinnen vor. Eine junge Frau mit einer Haube auf dem Kopf, unter der sie ihre Haare fest gebunden hat. Sie trägt ein langes Kleid, vielleicht eine Schürze und eine Art kurzes Cape, das ihr auf den Schultern liegt. Sie ist eine liebevolle Mutter und Ehefrau, eine lächelnde und sympathische Person. Stellt euch vor, wie sie in der kleinen Küche ihres Hauses steht und das Essen für ihren Mann und die drei Kinder vorbereitet. Essen vorbereiten. Das ist eine ihrer Aufgaben im Haushalt, in der sie vollkommen aufgeht. Sie liebt es, sich um ihre Liebsten zu sorgen und sie zu pflegen. Die junge Mutter hat bereits zwei Kinder verloren und muss mit diesem Schicksalsschlag leben. Alle durchzubringen, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht ist sie gerade deswegen so aufopfernd und überfürsorglich ihren anderen Kindern und ihrem Ehemann gegenüber. Sie versucht immer ihr Bestes zu geben und für ihre Liebsten voll und ganz da zu sein. Zumindest scheint das so. Eine nette Familie, eine gesunde Familie, eine glückliche Familie. Bis hierhin scheint alles perfekt zu sein, oder? Aber ihr kennt diesen Punkt in diesen Fällen, an dem sich plötzlich alles zum Bösen wendet. Nach außen hin die perfekte Familie, das perfekte Leben. Doch wie ist es wirklich? Bei Gesche Miltenberg, unserer aufopfernden Ehefrau und Mutter, die wir zukünftig nur Gesche nennen werden, gibt es im Oktober 1813 einen rasanten Wendepunkt in ihrer kleinen, wohlbehüteten Welt. Mit gerade einmal 33 Jahren verstirbt ihr Ehemann Johann Miltenberg und hinterlässt sie als Witwe und alleinerziehende Mutter. Sie scheint verzweifelt, am Boden zerstört und völlig hilflos. Ihre Gefühle sind in einer Todesanzeige wiederzuerkennen, die sie für ihren geliebten Ehemann aufgibt. Darin schreibt sie, und jetzt kommt eine leicht verkürzte Version. Am 1. dieses Monats endigte mein geliebter, mir unvergesslicher Mann Johann Gerhard Miltenberg nach kaum vollbrachten 33 Lebensjahren und im 8. Jahre unserer vergnügt geführten Ehe. Ihr Mann stirbt an Gallenfieber und ich glaube, diesen Begriff verwendet man heutzutage gar nicht mehr. Ihr könnt euch aber eine fieberhafte Krankheit vorstellen. Betroffene haben dann Fieber, sie frösteln, haben ein Gefühl von Hitze und von Mattheit, aber auch Übelkeit und sie erbrechen häufig. Irgendwann kommt es dann zu einer Störung des Verdauungstraktes. Und wisst ihr was, dann alles passiert, das erspare ich euch einfach. Die Krankheit kann bzw. konnte damals vor allem sehr, sehr tödlich sein. Das muss nicht dazu kommen, es kann aber passieren. In Johanns Fall scheint eben genau das passiert zu sein. Gallenfieber und dann der Tod. Die jung verwitwete Gesche wirkt in der Traueranzeige mitgenommen. Wen wundert das auch? Sie spielt darauf an, dass ihr Mann nun bei ihren zwei bereits verstorbenen Kindern ist und sie mit den übrigen zurücklässt. An dieser Stelle haben viele Mitleid mit der armen Mutter. Sie ist ja selbst noch jung, hat bereits zwei Kinder verloren und nun auch ihren geliebten Ehemann. Keiner ahnt, dass Johanns Tod keinen natürlichen Ursprung hatte. Niemand kann wissen, dass die trauernde Witwe, die ihren Mann so aufopfernd gepflegt hat, in Wirklichkeit gar nicht so hingebungsvoll und verzweifelt ist, wie sie tut, dass alles nur Schein ist, dass sie Johann nicht versucht hat, gesund zu pflegen, sondern ihn getötet hat. Johann ist das erste von von insgesamt 15 Opfern. Doch wer sind diese Opfer? Und vor allem, wer war Gesche und was machte sie zu einer Serienmörderin? Wie konnte sie so vielen Menschen, angefangen bei ihrem eigenen Ehemann, umbringen, ohne dass jemand etwas davon mitbekam? Und warum? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir noch etwas weiter in die Vergangenheit reisen. Es geht nun ins Jahr 1785. Wir schauen uns die Vergangenheit von Bremens bekanntester Serienmörderin an. Am 6. März 1785 erblickt Gesche Margarete Timm zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Johann Timm das Licht der Welt. Das kleine Mädchen ist die Tochter eines Schneiders namens Johann Timm und seiner Frau, einer Wollnäherin. Ihre Eltern sind also im handwerklichen Beruf tätig und man kann sich schon denken, dass sie eher in einfachen, ärmeren Verhältnissen leben. Vielleicht haben manche von euch da ein hübsches, kleines Häuschen im Kopf mit ein paar Blümchen im Vorgarten und einem kleinen, rauchenden Kamin in der Wohnstube. Manche von euch denken gerade vielleicht an ein gemütliches Heim, in dem die Familie trotz wenig Geld kuschelig beisammen lebt. Ich muss dazu sagen, dass ich auch oft in eine romantische Vorstellung verfalle, wenn ich mir das Leben im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert vorstelle. Ich denke dann an Stolz und Vorurteil zum Beispiel, an diese ganzen Liebesromane und Liebesfilme und denke dann immer, ach, so ein englisches Herrenhaus in der damaligen Zeit, dann erstmal schön ausreiten durch den Park, das muss doch was gehabt haben. Aber dabei denkt man halt immer an das Leben der Adligen. Man denkt daran, wie es wäre, damals eine Gräfin zu sein und dann bekocht zu werden und sich mit einem Buch in den eigenen Garten zu setzen. Die Realität war natürlich eine andere. Der tatsächliche Alltag vieler dieser Menschen sah zu der Zeit schrecklich aus. Er war hart, das Leben war nicht einfach. Gesches Familie zum Beispiel träumt Ewigkeiten von einem besseren Leben. Sie wollen endlich gesellschaftlich aufsteigen. Sie wollen angesehener und wohlhabender werden. Ihre Eltern wünschen sich eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder. Ihr Ziel hoffen sie dadurch erreichen zu können, dass Gesche, sobald sie alt genug ist, verheiratet wird. Hochzeit war ja ein Riesenthema. Es ging ja darum, dann in eine bessere Familie reinzuheiraten und der eigenen Familie so zu Wohlstand und Anerkennung zu verhelfen. Und bei Gesche stehen die Chancen gut. Das junge Mädchen ist nicht ungebildet. Sie lernt viel, zum Beispiel tanzt sie auch und bekommt Französischunterricht. Das Hauptziel der Familie bleibt aber eine gute Verheiratung. Kann man Verheiratung sagen? Ist das ein Wort? Inwiefern Gesches Eltern jetzt ihre Bildung unterstützen, um sie zu einer intellektuellen jungen Frau zu machen? Oder ob sie das nur tun, um sie als bessere Heiratskandidatin dastehen zu lassen? Das wird unterschiedlich dargestellt. Aber Gesche hat zumindest das Privileg, etwas lernen zu dürfen. Das war in der damaligen Zeit auf keinen Fall selbstverständlich. Als Gesche dann alt genug ist, kommen dann, wie gewünscht, die ersten Verehrer und Heiratskandidaten auf sie zu. Was für eine spannende Zeit, oder? Ist auf euch schon mal ein Heiratskandidat zugekommen? Gesche entscheidet sich dann aber dazu, alle abzuweisen. Alle bis auf einen. Ein Mann, der anscheinend wirklich sehr gut zu den Vorstellungen ihrer Familie und von Gesche passt. Ein Mann, der wohlhabender ist. Johann Gerhard Miltenberg, also wieder ein Johann. Johann ist 5 Jahre älter als Gesche und ein Sattlermeister. Sattler, das ist ein Beruf, von dem viele von euch vielleicht schon gehört haben. Heute ist er besonders im Reitsport gefragt, denn Sattler stellen zum Beispiel Sättel und Zaumzeug her, aber zum Beispiel auch Fahrgeschirr. Das wird den Pferden dann umgebunden, um eine Kutsche zu ziehen. Johann ist also auch, so wie Gesches Eltern, in einem handwerklichen Beruf tätig. Aber er verdient besser. Gesche und Johann heiraten im Jahr 1806, als Gesche gerade 21 Jahre alt ist. Sie nimmt daraufhin auch seinen Namen an und heißt von nun an nicht mehr Gesche Timm, sondern Gesche Miltenberg. Durch die Heirat steigt sie, so wie auch ihre Familie, gesellschaftlich auf. Sie haben ihr Ziel also erreicht. Wie viel Liebe bei dieser Hochzeit nun mit im Spiel war, das weiß man nicht so richtig. Kann gut sein, dass das Ganze wirklich nur praktische und finanzielle Gründe hatte, aber so richtig weiß man es nicht. Es lässt sich aber trotzdem am Verlauf der Ehe vermuten, dass die beiden sich tatsächlich nicht wirklich geliebt haben. Johann und Gesche führen nach außen hin eine völlig normale Ehe. Hinter verschlossenen Türen sieht es aber anders aus. Zum einen betrügt Johann seine Frau. Es wird berichtet, dass er häufig in Bordellen unterwegs gewesen ist und ein liederliches Leben führte. Liederlich, das ist.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Ist auch so ein Wort? Ich kann mir nur vorstellen, was das bedeutet. Wahrscheinlich nicht fromm. Zum anderen bekommt die Familie irgendwann Geldsorgen, denn Johann gibt viel zu viel in den eben genannten Bordellen und in Kneipen aus. So bleibt für die Familie dann am Ende nicht genug übrig, um sorgenfrei zu leben und einen angenehmen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Das Paar bekommt ja dann 5 Kinder, von denen 2 nach kurzer Zeit sterben. Die anderen 3 Kinder, 2 Mädchen namens Adelheid und Johanna und ein Junge namens Heinrich, scheinen aber gesund zu sein. Die Ehe der beiden wird aber nicht nur durch die Untreue von Johann und ihre Geldsorgen geprägt, sondern auch durch eine Affäre, die Gesche hat, nämlich mit einem Mann namens Michael Gottfried. Stellt euch vor, euer Lover heißt einfach Gottfried. Irgendwie süß. Michael Gottfried ist ein Weinhändler und zu diesem Zeitpunkt sehr an Gesche interessiert. An der Stelle habe ich mich gefragt, wieso Gesche ihren Mann nicht einfach verlassen hat. Sind wir mal ehrlich, der geht nur in den, ne? In das P-Wort und dann U und dann FF. Und Gesche hat selber eine Affäre, warum lassen sie es nicht einfach miteinander? Auf der einen Seite gibt es da natürlich die Kinder. Wobei ich finde, dass es häufig auch ein schwacher Grund ist, um zusammenzubleiben. Denn Kinder sind oft cleverer, als man glaubt. Und ab irgendeinem Punkt wissen sie, ob Mama und Papa sich gern haben oder nicht. Und dann kann das Kindern auch wehtun, mitzubekommen, dass da immer dicke Luft ist. Aber, und das wird ein viel größeres Argument gewesen sein, war Gesche ja abhängig von ihrem Mann. Ihre Familie hatte ja einen Plan und der Plan war, dass die beiden heiraten. Sie wollten den Wohlstand, sie wollten das Geld und Gesche hat das für sie möglich gemacht. Da jetzt einfach wieder auszusteigen, das geht doch nicht. Außerdem gibt es da ja noch die Gesellschaft. Und der gesellschaftliche Druck war damals noch ein ganz anderer als heute. Also selbst heute erwische ich mich manchmal dabei, wie ich Entscheidungen treffe, einfach weil man das so macht oder weil man das so nicht macht. Aber damals war das noch ein ganz anderes Thema. Etwas zu tun, was der Gesellschaft nicht entspricht, das war schierer Wahnsinn. Zu Johanns Liederlichkeit im Detail ist nicht allzu viel bekannt. Gesches Verhältnis mit Michael Gottfried dauert jedoch an. Am 1. Oktober 1813, dem Todestag ihres ersten Ehemannes, scheinen sich die beiden immer noch nicht aus den Augen verloren zu haben. Das gibt meiner Meinung nach der Todesanzeige, die sie aufgab, einen bitteren Nachgeschmack. All diese liebevollen Worte, obwohl man fremd geht? Naja, man kann die Liebe anderer oft nicht verstehen. Und muss man auch nicht. Aber man kann natürlich sagen, dass es nicht ganz korrekt ist, die Ehe als so wunderbar hervorzuheben, während man eine Affäre am Laufen hat. Was meint ihr dazu? Würdet ihr sagen, dass das in Ordnung ist, weil sie ihrem Mann damit ja die letzte Ehre erwies? Oder findet ihr das Ganze etwas heuchlerisch? Im Jahr 1815, also nur 2 Jahre nach dem Tod ihres ersten Mannes, werden plötzlich auch weitere Familienmitglieder krank. Sie alle haben ähnliche Symptome wie Johann. Die einzige Gesunde ist Gesche. Aufopfernd und fürsorglich kümmert sie sich um die Kranken. Sie pflegt sie, macht ihnen Essen und umsorgt sie. Im Mai dann aber sterben Gesches Mutter und ihre zwei Töchter Adelheid und Johanna. Nur kurze Zeit später stirbt dann auch ihr Vater und im September ihr Sohn Heinrich. Damit hat Gesche alle Familienmitglieder verloren, außer ihren Zwillingsbruder. Merkwürdigerweise scheinen die Bremer, die von den Todesfällen mitbekommen, nicht öffentlich zu hinterfragen, wieso plötzlich alle Familienmitglieder aus Gesches Familie sterben. Zwar hat sie immer eine plausible Begründung parat, aber es ist ja auffällig, dass sie selbst scheinbar nicht krank wird. In einem völlig kontaminierten Haus. Die Todesanzeige einer ihrer Töchter, die sie wie bei ihrem Mann aufgibt, ist emotional und mitleidserregend. Jede an meinem Schicksale Teilnehmende und vorzüglich diejenigen, die von innigen... Ich habe versucht, das für euch vorzutragen, was in dieser Traueranzeige steht, aber das sind so komplizierte Sätze. Also ich muss sagen, Sprache ist sehr viel leichter geworden, habe ich im Gefühl. Und im Grunde steht da, ihr alle wisst, wie sehr ich leide. Ihr wisst, wie sehr ich leide und wie sehr ich um mein Kind trauere. Wenn euch doch interessiert, wie genau diese Worte geklungen haben, schreibe ich es gerne nochmal in die Kommentare. Aber das war ein Zungenbrecher. Gesche schreibt auf jeden Fall von ihrer innigen Liebe zu ihrer Tochter. Sie schreibt von Schmerz und Verlust und ruft die Leser und Leserinnen auf, Mitleid mit ihr zu haben. Und vermutlich erreicht sie damit genau das. Gesches Zwillingsbruder, Johann, irgendwie heißen echt viele Männer in Gesches Leben Johann, der im Krieg gekämpft hat, kehrt nach Bremen zurück und stirbt kurz darauf. Auch er scheint auf einmal todkrank gewesen zu sein. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, der Mann hat im Krieg gekämpft und kommt mehr oder minder gesund zurück und stirbt kurz darauf. Die Bevölkerung sieht aber nur eine bemitleidenswerte Gesche. Eine arme junge Frau, die von Schicksalsschlägen geplagt wird. Und das, obwohl sie doch so eine aufopfernde Pflegerin ist und ja wirklich alles tut, um diese schrecklichen Todesfälle zu verhindern. Oder vielleicht wollen die Menschen auch nur das sehen. Sie kümmert sich nicht nur um ihre Verwandten, sondern leistet auch Allgemeinhilfe für Kranke und Sterbende. Dieses positive Image bringt ihr mit der Zeit auch den herzlichen Namen Engel von Bremen ein. An dieser Stelle muss ich auch zugeben, dass es wahrscheinlich einfach unvorstellbar war, dass da eine Person so aufopfernd ist und liebevoll und in ihrer Freizeit anderen hilft und zeitgleich tötet. Dass da niemand etwas vermutet hat, dass kann man, glaube ich, keinem vorwerfen. Und trotzdem ist es extrem auffällig, dass einfach jeder, der mit ihr verwandt ist, stirbt. Als Gesches Affäre Michael Gottfried dann ebenfalls krank wird, kümmert sie sich natürlich auch um ihn. Liebevoll. Ganz, ganz liebevoll. Michael und Gesche entscheiden sich dann, ihre Affäre zu einer ernsten Beziehung zu machen und die Talking Stage hinter sich zu lassen und man könnte jetzt ja annehmen, dass nun alles gut wird. Dass Gesche endlich glücklich ist und mit dem Mann vereint ist, den sie immer geliebt hat. Aber es kommt anders. Michael wird mit jedem Tag kränker und kränker. Und dann stirbt er. Gesche hatte kurz vorher seinen Nachnamen angenommen. Nun heißt sie nicht mehr Miltenberg, sondern Gottfried. Und sie wird wieder zur Witwe. Er hinterlässt ihr sein Erbe. Und wieder einmal frage ich mich, wieso wurde nicht ermittelt? Wieso kam keiner auf den Gedanken, die Todesfälle einmal zu überprüfen? Ich meine, da ist eine Frau, die innerhalb von 4 Jahren ihren ersten Ehemann, ihre 3 Kinder, ihren Bruder, ihre Mutter, ihren Vater und ihren zweiten Ehemann verliert. Zuvor hatte sie ja schon mal 2 Kinder verloren. Das sind insgesamt 10 Menschen. Und 8 wurden zuvor von ihr gepflegt und wurden dabei immer kränker, während sie am Leben bleibt. Nach Michaels Tod herrscht einige Jahre Stille im Hause Gottfried. Gesche, die noch das Erbe ihres zweiten Mannes hat, lebt ihr Leben scheinbar normal weiter und es sterben erstmal keine Menschen mehr in ihrem näheren Umfeld. Ich meine, es sind ja auch alle möglichen Kandidaten bereits tot, also naja. Doch wie das so mit einer bestimmten Summe Geld ist, wenn man es ausgibt, dann wird es nicht mehr, sondern weniger. Und irgendwann hat Gesche alles ausgegeben. Kaum etwas von Michaels Erbe ist übrig. Sie hat nur noch so wenig, dass sie sogar das Haus ihres ersten Mannes Johann in der Pelzerstraße verkaufen muss, um wieder an Geld zu kommen. 1823 sieht es dann so aus, als würde Gesche noch ein drittes Mal heiraten. Das war zu der damaligen Zeit bestimmt ein richtiger Skandal. 3 Hochzeiten. Sie lernt einen Mann namens Paul Zimmermann kennen, einen Modehändler, der von ihr begeistert ist und sie heiraten möchte. Also schon wieder ein Heiratskandidat. Paul scheint ihr extrem zu vertrauen, denn er unterschreibt ihr, testamentarisch festgehalten, schon vor der Hochzeit einen gewissen Anteil an seinem Vermögen. Also ist er praktisch in Vorkasse gegangen. Dadurch ist Gesche erstmal von ihren Geldsorgen befreit. Sie hat nun genug Geld. Und ganz unerwartet, wer hätte es gedacht, verstirbt ihr Verlobter Paul noch vor der Hochzeit. Das finde ich schon sehr, sehr mutig. Einen Menschen zu töten, kurz nachdem dieser dir Geld überschrieben hat? Boah, mittlerweile haben wir ja schon mehrfach festgestellt, dass die ganzen Todesfälle in Gesches Umfeld förmlich nach Mord schreien. Und trotzdem ist die Frau frei und keiner kümmert sich darum. Und tatsächlich kommen auch noch weitere Personen in Gesches Umfeld ums Leben. So zum Beispiel ihre Freundin Anna Lucia Meyerholz und ihr Nachbar, ratet mal, wie der heißen könnte, Johann Moses. Beide sterben 1825 und im Jahr 1826, kurz vor Weihnachten, stirbt Wilhelmine Rumpf. Die Rumpfs sind die neuen Hausherren des Hauses in der Pelzerstraße, in dem Gesche ja bereits mit ihrem ersten Mann Johann gelebt hat. Und dieses Haus hat sie an die Rumpfs verkauft und auch da zieht plötzlich der Tod ein. Versteht ihr langsam, warum ich nicht schlafen konnte letzte Nacht? Der Gedanke, dass da eine Frau ist, die nach außen hin so lieb erscheint, die als Engel bezeichnet wird, der Engel von Bremen, und dass sie den Tod mit sich bringt und immer mehr Menschen einfach sterben, ohne dass jemand darüber redet, ohne dass irgendetwas passiert. Das ist so ein gruseliger Gedanke. Gerade wenn es eine Person ist, die sich so sehr um andere kümmert, weil dafür bin ich voll empfänglich. Koch mir was und du hast mein Herz. Mittlerweile lebt Gesche ebenfalls wieder dort. Sie wurde als Haushälterin bei der Familie Rumpf angestellt und wohnt somit wieder in ihrem alten Haus. Christoph Rumpf, Wilhelmines Ehemann, stirbt nicht. Er wird aber ebenfalls sehr krank und hat dieselben Symptome wie seine Frau. Ein Jahr später, also 1827, sterben auch Bertha Schmidt, eine Freundin von Gesche, und deren kleine Tochter Elise Schmidt. Das Mädchen wird gerade einmal 3 Jahre alt. Auch Gesches Gläubiger und Freund Friedrich Kleiner muss im Jahr 1827 sterben, als er Schulden von ihr einfordert. Ein Gläubiger, für alle, die den Begriff nicht kennen, also für mich, ist jemand, der mit einem sogenannten Schuldner, in unserem Fall Gesche, in einem Schuldverhältnis steht. Wenn man zum Beispiel einen Kredit bei einer Bank aufnimmt, muss man das Geld in Raten zurückzahlen. Ein Beispiel für die Forderung eines Gläubigers kann also Geld sein. Der Gläubiger glaubt, dass sein Schuldner seine Schuld einbringen wird. Und so etwas kann natürlich dann auch mal unangenehm sein. Und das ist etwas, das Gesche nicht toleriert. Gesche möchte es leicht haben. Sie möchte keinen Stress haben. Und so sorgt sie dafür, dass die Menschen verschwinden. Es fängt an mit starken Verdauungsproblemen, mit Erbrechen und Durchfall. Die Menschen verlieren viel Flüssigkeit, ihnen geht's schlecht und sie sind schlapp. Einem ihrer Opfer fällt tatsächlich auch etwas auf. Der Hausbesitzer Rumpf, der mittlerweile ja, wie bereits erwähnt, ebenfalls krank ist und dessen Frau bereits gestorben ist, entdeckt in seinem Essen auf einem Stück Speck etwas Merkwürdiges. Eine weiße Substanz. Er zählt 1 und 1 zusammen, sammelt die Substanz ein und bringt sie zu einem Arzt namens Gottfried Wilhelm Luce, der bereits einige von Gesches Verwandten untersucht hat. Bisher hatte er als Todesursache aber immer Cholera angegeben. Cholera ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien verursacht wird. Und da kommt es dann auch zu ähnlichen Symptomen wie Durchfall und Erbrechen. Lucid testet die weiße Masse, indem er sie Tieren zu fressen gibt. Die Tiere, die sie fressen, sterben kurz darauf. So kommt der Arzt auf den Gedanken, dass es sich um Gift handeln muss. Genauer gesagt, um Arsen. Er meldet seine Ergebnisse der Polizei und diese nimmt Gesche Gottfried endlich fest. Sie wird in das Gefängnis in Bremen gebracht. Schnell kommt der Verdacht auf, dass auch die vorherigen Todesfälle keine natürlichen Ursachen hatten und Gesche auch sie vergiftet hat. Im Bremer Gefängnis wird die mehrfache Mörderin über mehr als 2 Jahre hinweg fast täglich befragt. Insgesamt ist sie dort 3 Jahre lang. Wie auch in der heutigen Zeit bekommt Gesche Gottfried einen Verteidiger gestellt, der Friedrich Leopold Vogt heißt. Und auch er kann nicht viel für die Mörderin tun. Und Gesche versucht auch gar nicht, sich groß rauszureden oder ihre Taten zu leugnen. Sie erzählt dem Beamten von ihrem Vergehen. Dabei gesteht sie aber nicht das, was viele wirklich interessiert. Sie spricht kaum über ihre Motive. Auch heute wird gerätselt, was sie dazu bewegt haben könnte, solch grausame Taten zu vollbringen. Gesche erzählt, dass ihr vor dem Töten der Kinder einfach der Gedanke kam, es tun zu können und dass sie es dann eben tat. Sie gesteht in den Verhören, dass sie wohl Spaß daran hatte, das Gift zu verabreichen und dass sie das Vergiften einfach mochte. Es gefalle ihr einfach, Gift unter Essen zu mischen. Außerdem gesteht sie auch nicht alle Morde sofort. Die ihrer Kinder gibt sie zwar zu, die an ihrem Bruder und ihrem Vater, aber beispielsweise nicht, was dazu führt, dass immer mehr Ermittlungen eingeleitet werden. Da stelle ich mir die Frage, was hat sie davon? Sie gesteht mehrere Morde. Sie gesteht den Mord an ihren Kindern. Was gibt es Schrecklicheres? Sie sitzt schon im Gefängnis und trotzdem will sie jetzt die Ermittlungen einfach erschweren, hält hier und da Informationen zurück und spricht nur über das sie reden will. Was bringt es ihr zu behaupten, dass sie nur für einen Teil der Tode verantwortlich ist? Denn insgesamt tötete Gesche Gottfried 15 Menschen mit Gift. 19 weitere soll sie auf die gleiche Weise verletzt haben. Vermutlich hatten die Überlebenden einfach das Glück, dass sie nicht aufgegessen haben oder dass das Essen nicht geschmeckt hat oder Gesche nicht lang genug für sie gesorgt hat, in großen Anführungszeichen. Das erste Gift habe sie als Mäusebutter von ihrer Mutter geschenkt bekommen. Es war also ganz normal, dass man eine Packung davon im Haushalt stehen hatte. Mäusebutter klingt im ersten Moment irgendwie süß, irgendwie niedlich. Aber es handelt sich dabei um ein Produkt, das Mäuse und Ratten töten soll. Die Basis dieser Mäusebutter war Arsen. In Gesches Fall wurde das Gift als Mordwaffe eingesetzt. In Frankreich nannte man Arsen früher übrigens Erbfolgepulver, weil man damit Verwandte aus dem Weg geräumt hat, um in der Erbfolge weiter aufzusteigen und mehr Geld zu bekommen. Wie böse und gruselig ist das. Wenn man wirklich richtig vergiftet ist, dann bekommt man ein Taubheitsgefühl. Man bekommt Kribbeln in den Extremitäten. Dann kommt es zu Muskelkrämpfen und schlimmsten Fall zum Tod. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke erzählt in der Terra X-Dokumentation Mörderische Frauen der Geschichte, dass es früher wohl mehr Morde von Frauen, verursacht durch Gift, gab als heute, was sich unter anderem dadurch erklären lasse, dass das Gift griffbereit war durch Produkte wie eben diese Mäusebutter und dass die Frauen damals leichter Zugang dazu hatten und sich so zum Beispiel einer unglücklichen Ehe entziehen konnten. Durch das Zubereiten von Essen und das Pflegen von Familienangehörigen und Kranken war es für die Täterin natürlich auch einfacher, das Gift unterzumischen. Und genauso war es bei Gesche Gottfried. Als die Versorgerin im Haus bereitete sie das Essen zu. Sie schmierte die Brote, sie kochte die Suppen und andere Mahlzeiten und konnte so oft und so viel sie wollte, vom Arsen dazupacken. Gesche hatte einen weiteren Vorteil. Die Menschen vertrauten ihr ja blind. Aufgrund ihres Super-Images hat keiner hinterfragt, ob hinter dem Engel von Bremen vielleicht doch der Teufel von Bremen steckt. Abschließend möchte ich nochmal sagen, wie schrecklich ich das finde. Diesen Gedanken, gerade als Kind, dass man seiner Mama vertraut und ich habe alles gegessen, was meine Mama mir vorgesetzt hat. Ich habe sogar die Sachen gegessen, die ich lieber nicht gegessen hätte. Rosenkohl, mein Entgegner. Rosenkohl finde ich bis heute schrecklich. Aber wenn Mama gekocht hat, dann gab es auch keine Diskussion. Ich habe es gegessen und ich habe es geliebt und mich gefreut. Und dass diese Kinder dann Bauchschmerzen bekommen haben, was das für ein Leid gewesen sein muss. Teilweise haben sich diese Morde ja über Wochen hinweggezogen. Das muss so grausam gewesen sein. Eine langsame Folter, die im Tode endete. Und das durch die Hand der eigenen Mama, der eigenen Schwester und der eigenen Ehefrau. Wollte Gesche Geld? War Geld ihr Motiv? Wollte sie ihre Ruhe? Hatte sie plötzlich keine Lust mehr auf das Familienleben? War sie es leid, dass ihr Mann ins Bordell gegangen ist? Aber warum die Kinder? Ich verstehe es nicht. Warum der Mord an der kleinen Elise Schmidt? Was hat ihr diese Dreijährige getan? Wollte sie den Weg für eine Zukunft mit Michael freimachen? Aber wieso hat sie dann auch ihn getötet? Wollte sie ein Leben ohne Kinder? Wieso mussten Nachbarn, Freunde und Vertraute sterben? Im 19. Jahrhundert gibt es in Deutschland noch die Todesstrafe. Gesche Gottfried ist eine geständige Serienmörderin. Sie erhält für ihre Verbrechen die Todesstrafe durch das Schwert. Durch das Schwert bedeutet so viel wie Enthauptung, also Kopf ab. Und genau das passiert dann auch. Am 21. April 1831 wird die Serienmörderin auf dem Domplatz in Bremen von einem Scharfrichter enthauptet. Die Tötung Gesche Gottfrieds ist die letzte öffentliche Hinrichtung in Bremen. Die Öffentlichkeit erfährt aber zunächst nicht viel über den Fall, bis Friedrich Woget, der Verteidiger von Gesche, ein Buch über all das schreibt. Kurz nach der Hinrichtung in Bremen wurde ein schwarzer Stein mit einem Kreuz darin, sieht aus wie vier einzelne Steine, an der Nordseite des Bremer Doms in den Boden eingesetzt. Dieser Stein wird als Spuckstein bezeichnet und ist auch heute noch zu finden. Der Gedanke dahinter war und ist, seine Missachtung gegenüber der Serienmörderin zum Ausdruck zu bringen. Egal ob als Bremer oder Besucher, man geht dahin und spuckt auf den Stein. Also man spuckt sozusagen auf Gesche. Das wird tatsächlich auch heute noch gemacht. Man findet also auch heute noch diesen vollgespuckten Stein. Außerdem kann man in Bremen die Gesche-Gottfried-Tour buchen. Also falls es euch interessiert, könnt ihr euch durch die Geschichte von Gesche Gottfried führen lassen. Man kann die Serienmörderin praktisch als Touristenaktion bezeichnen. So makaber das auch klingt. Ihr Lieben, ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr heute Nacht keine Albträume bekommt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Und wirklich, mir fehlen die Worte. Mir fehlt das Motiv, mir fehlt das Verständnis und das macht all das noch unerträglicher. Aber ich hoffe, dass ihr einen schönen Abend habt, dass es euch gut geht und ich freue mich schon jetzt sehr darauf, dass wir uns bald wieder sehen oder hören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.